Im Fall Michail Chodorkowski soll heute die Urteilsverkündung beginnen. Eigentlich war sie für den 15. Dezember vorgesehen, doch sie wurde ohne Angabe von Gründen verschoben.
Was Herrn Chodorkowski betrifft, ich bin der Ansicht, dass ein Dieb im Gefängnis sitzen muss. Das Gericht wirft Chodorkowski unter anderem Unterschlagung vor, und zwar in erheblichem Umfang. Wir müssen davon ausgehen, dass Chodorkowskis Verbrechen vor Gericht bewiesen worden sind. Unser Gerichtswesen ist bekanntlich eines der humansten der Welt. Es soll arbeiten. Ich finde, es hat den Schuldbeweis erbracht.
Der russische Premier Wladimir Putin sagte das in einer Fernsehsendung. Der russische Präsident wiederum, Alexander Medvedev, kritisierte diese Aussage. Weder der Präsident noch ein anderer Beamter habe das Recht, diese Position in dem Fall oder irgendeinem anderen Fall vor dem Urteilsspruch wiederzugeben. Tja, das sagte Medvedev Heiligabend. Heute soll die Urteilsverkündung im zweiten Prozess gegen Michail Chodorkowski beginnen, nachdem sie schon einmal verschoben wurde. Christina Nagel ist unsere Korrespondentin in Moskau. Ich habe mit ihr über Michail Chodorkowski und seine Geschichte gesprochen. Vorher aber die Frage nach dem aktuellen Geschehen. Ihre Einschätzung, ob es ein Urteil geben wird heute?
Ja, das hat natürlich viele Wenns, weil in diesem Prozess hat man schon so viel erlebt, dass nicht ausgeschlossen ist, dass da wieder ein Zettel hängt, wo drauf steht, Verschiebung der Urteilsverkündung vom Auf. Das ist möglich. Es ist aber auch möglich, dass der Richter einfach anfängt, den ganzen Prozess nochmal Revue passieren lässt und sich die spannende Frage, ob schuldig oder unschuldig, bis zum Schluss aufhängt. Dann müssen wir vielleicht warten bis Ende Januar. Vielleicht wissen wir aber zumindest heute Mittag schon, ob das Gericht in diesem Fall Chodorkowski und Lebedev beide für schuldig hält.
Kommen wir jetzt mal zur Person Chodorkowski. Ihm wird vorgeworfen, Millionen Tonnen Öl unterschlagen zu haben. Chodorkowski sitzt ja bereits ein paar Jahre im Gefängnis. 2005 ist er wegen Steuerhinterziehung und Betruges zu 9 Jahren Haft verurteilt worden. Vor dieser Verurteilung war er der reichste Mann Russlands, ein Multimilliardär. Wie ist Chodorkowski so reich geworden?
Ja, da gibt's natürlich viele, viele Stationen in seinem Leben. Das ist eigentlich ein sehr spannender Lebenslauf, den er hatte. Und zwar hat alles angefangen, als es noch die Sowjetunion gab. Damals waren die Kommunisten gezwungen, die Wirtschaft so ein bisschen umzustrukturieren. Und sie ließen deshalb so, sagen wir mal, halb private Firmen zu. Die hatten dann so Namen wie Zentren für Wissenschaft zum Beispiel. Und Chodorkowski war damals Komsomol-Sekretär, gehörte also mit zu den Leuten, die man für loyal hielt. Und dem wurde angedient, nicht mehr weiter als Wissenschaftler zu arbeiten, sondern quasi in die Industrie einzusteigen und Handel zu treiben. Das hat er sehr erfolgreich gemacht. Er hat mit allem Möglichen gehandelt, mit Cognac, mit Computern. Und er hat dabei natürlich aufgrund seiner Kontakte und seines Insiderwissens genau gewusst, in welchen Gesetzesgrauzonen er sich bewegen konnte. Und das hat er auch genutzt, und das war jetzt eine entscheidende Etappe, dass er Geld genommen hat, was er mit Computerhandel und so verdient hat, und hat die erste Privatbank aufgebaut zu einem Zeitpunkt, als man noch gar keine Banken eigentlich aufbauen durfte. Das heißt, als Banken in Russland dann zugelassen wurden, gab es schon ein funktionierendes Geldinstitut, und das war ein Stein, auf dem so sein Reichtum mit aufgebaut wurde.
Ohne Chodorkowski wäre vielleicht Präsident Boris Jelzin damals 1993 nicht nochmal zum Präsidenten gewählt worden. Chodorkowski hat den Mann, ja so sagt man, den Wahlkampf finanziert. Später aber dann hat Chodorkowski sich offen zu oppositionellen Parteien bekannt. Woher kommt dieser Sinneswandel?
Ja, es ist nur bedingt ein Sinneswandel eigentlich. Dass er Jelzin damals unterstützt hat, lag einfach daran, dass klar war, wenn Suganow, also der Kommunist, wieder an die Macht käme, dann hatte man einfach Angst, dass sich die Zeiten einfach zurückdrehen würden. Also haben sich die Oligarchen zusammengeschlossen und haben gesagt, wir stecken jetzt viel Geld da rein, damit Jelzin wieder Präsident wird. Das heißt, wir haben weiterhin Zugriff auf die Sachen, die wir noch gerne haben wollen. Und dazu gehörten Russlands Schlüsselindustrien. Das heißt, für die Loyalität, die sie Präsident Jelzin erboten haben, haben sie damals die Schlüsselindustrien gekriegt. Und Chodorkowski hat das auch genutzt. Er hat damals diesen Yukos-Konzern gekriegt, den er dann ja konsequent und ohne Rücksicht auf Verluste, das muss man auch klar sagen, zum 4. Öl- und Gasproduzenten ausgebaut hat. Als Putin dann an die Macht kam, war er schon dabei, einer der Großen in diesem Spiel zu sein. Er hatte jetzt Putin aber noch keinen Gefallen getan. Und dann hat er mehrere Fehler gemacht. Das eine ist, er hat das goldene geheime Gesetz gebrochen. Er hat sich in die Politik eingemischt, hat offen die Opposition unterstützt, hat offen Korruption angeprangert. Und das mochte natürlich jemand wie Putin gar nicht. Und dadurch kommt irgendwie diese Feindschaft, die natürlich niemand offen Feindschaft nennen darf, zustande gekommen ist.
Es gab ja dann auch Gerüchte, dass Chodorkowski als Präsident kandidieren würde. Welche wirklichen politischen Ziele verfolgte der Mann?
Er hat ziemlich schnell gesagt, wir müssen das tun, wovon heute zum Beispiel Präsident Medvedev immer spricht. Wir müssen die Wirtschaft modernisieren, wir müssen uns öffnen gen Westen, wir brauchen ausländische Investoren, wir brauchen Reformen. Er hat viel von Demokratie gesprochen, viel von Zivilgesellschaft gesprochen. Darüber redet man spannenderweise ja heute noch, ohne dass viel passiert ist. Er wollte das zu einem sehr frühen Zeitpunkt und hat versucht, das durchzusetzen. Deshalb ja auch des Kremls Zorn, der ihm da entgegenkam. Und das versucht er eigentlich bis heute noch zu machen. Er hat ja viele Briefe aus der Haft rausgeschrieben. Er hat oft das System weiter kritisiert und er hat das ja auch jetzt noch getan, kurz vor dem Urteil noch mal ganz klar gesagt, ihr könnt eigentlich tun und lassen, was ihr wollt. Ihr habt zwar die Macht, ihr habt zwar die Richter in der Hand, aber irgendwann wird das Volk dieses Land umbauen.
Aus dem Ausland wurde immer wieder Kritik laut an diesen Prozessen gegen Chodorkowski. Sie seien politische Prozesse. Wie sieht das denn innerhalb Russlands aus mit Unterstützung für Chodorkowski?
Ja, da gibt's mehrere Ebenen. Die Menschenrechtler waren natürlich sehr schnell auf der Seite von Chodorkowski, weil sie einfach gesagt haben, das ist nicht fair, was da passiert. Die Opposition, die er natürlich vorher unterstützt hat, war auch auf seiner Seite. Auch die haben gesagt, wie kann es eigentlich sein? Es gibt so viele Leute, die sich in den wilden Kapitalismusjahren, diesen wilden 90er Jahren bereichert haben, die Gesetze gebrochen haben. Wieso stehen zwei Leute vor Gericht, Chodorkowski und Lebedev nämlich, die jetzt ja wieder vor Gericht stehen, und nicht die gesamte politische Klasse, nicht die anderen Oligarchen. Was ist mit denen? Und das ist eine Frage, die auch jetzt im zweiten Prozess ja immer wieder rauskommt und wo es immer heißt, das Ganze ist politisch motiviert. Wieso die beiden und niemand anders? Mal abgesehen davon, dass dieser Prozess jetzt, dieser zweite, wirklich keinerlei Grundlage mehr hat, weil man kann so viel Öl, wie ihnen vorgeworfen wird, gestohlen zu haben, einfach physisch gar nicht stehlen. Und das haben selbst Putin-Vertraute offen in diesem Prozess gesagt.
Wie sieht das eigentlich aus, wenn Chodorkowski verurteilt wird? Welche Möglichkeiten hat er denn dann noch gehört zu werden? Findet sozusagen aus dem Gefängnis raus auch politische Agitation statt?
Die wird es weiterhin geben. Also er hatte immer die Möglichkeit, das hat ihm durchaus eben dann doch diese Machtstruktur zugebilligt, dass er immer wieder Gespräche führen kann, Briefe schreiben kann. Er hat mit namhaften Schriftstellern hier einen Briefverkehr gehabt. Es gibt kritische Zeitungen, kritische Hörfunkstationen, die regelmäßig mit ihm in Kontakt sind und die seine Ideen dann natürlich auch weitertragen. Und er hat ganz klar gesagt, es ist egal, wie lange sie ihn einsperren, er wird weiter versuchen, an der Demokratie dieses Landes, am Aufbau dieses Landes weiter mitzumachen, soweit es in seinen Möglichkeiten steht. Deshalb wird er da auch nicht klein beigeben, selbst wenn jetzt nochmal eine hohe Haftstrafe auf ihn zukommen sollte.
Ja, das klingt ja sozusagen nach dem Ruf nach Verurteilung, oder?
Die Wahrscheinlichkeit ist groß, ganz einfach, weil Premierminister Putin da scheinbar noch ein paar Rechnungen mit Chodorkowski offen hat. Wenn er nochmal antreten sollte als Präsident 2012, kann er natürlich einen Chodorkowski in Freiheit, der möglicherweise mit ganz anderen Thesen an den Start geht, nicht gebrauchen. Deshalb vermuten ja auch alle, dass er zumindest über diesen Wahlkampf hinweg noch weiter in Haft bleiben wird. Vielleicht aber noch viel länger. Herr Putin hat ja in seiner Bürgersprechstunde vor einer Woche nochmal klargemacht, dass er davon ausgeht, dass Chodorkowski damals beim Aufbau seines Yukos-Konzerns auch über Leichen gegangen ist. Das meint er durchaus wörtlich. Das heißt, es ist die Rede von Auftragsmorden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass nochmal ein dritter Prozess kommt. Und Chodorkowski hat immer gesagt, sie werden mich trotzdem nicht brechen. Ich werde in Haft dann eben bleiben und weiter versuchen, irgendwie mitzuwirken an der Politik. Aber ich werde da nicht aufgeben und nicht aufstecken.
Präsident Alexander Medvedev hat ja diese Worte Putins, die Sie gerade zitiert haben, die Vorverurteilung durch Putin kritisiert, Heiligabend. Welche Rolle nimmt der eigentlich in dem ganzen Machtspiel ein?
Nein, der hält sich zurück. Der sagt natürlich, ich bin Jurist, ich weiß ja eigentlich, wie ein Gerichtswesen funktioniert. Da kann man nicht einfach vorher sagen, ob man jetzt jemanden für schuldig hält oder nicht. Wobei Herr Putin ja auch gesagt hat, ich habe doch nur vom ersten Prozess gesprochen. Ich weiß gar nicht, was ihr alle von Vorverurteilung redet. Trotzdem war natürlich seine Haltung, mit ein Dieb sollte im Gefängnis sitzen, schon sehr eindeutig. Medvedev hält sich da sehr zurück. Er steht natürlich andererseits für die Dinge eben, die Chodorkowski auch predigt. Er redet ja selbst von Modernisierung, von mehr Demokratie, von mehr zivilgesellschaftlichem Engagement. Deshalb ist er jetzt eigentlich gefragt und viele westliche Beobachter sagen ja gerade, das ist ein Test für die wirkliche Demokratiefähigkeit dieses Landes und auch für Medvedev. Wie ernst meint er es denn mit seinen Thesen? Wobei man da immer sagen muss, Medvedev, wie viel Macht hat er tatsächlich? Können die beiden sich auf irgendein Mittelmaß einigen, das vielleicht sich dann in einer mittelprächtigen Haftstrafe ausführen lässt? Der Punkt ist einfach der, dass Medvedev, denke ich, es nicht schafft, dafür zu sorgen, dass es das hier mit einem Freispruch endet.
Für heute ist die Urteilsverkündung im zweiten Prozess gegen Michail Chodorkowski angekündigt. Unsere Korrespondentin Christina Nagel über die Person Chodorkowski und die Mächtigen in Russland.